Hallihallo zur Heise Show vom 4. August 2022. Man könnte heute auch sagen Heise Show, denn es ist ja ziemlich warm draußen, einer der wärmsten Tage des Jahres. Und in diesem verrückten Sommer unterhalten wir uns dann, wenn es am wärmsten ist, darüber, wie wir im Winter durchkommen mit der Wärme, ob wir genug Gas haben und was man tun kann, um Gas zu sparen. Ist schon ein verrückter Sommer. Wir sprechen darüber jetzt aber erstmal einige Worte unseres Sponsoren.
Sie suchen den One-Stop-Shop für Cybersecurity? Bosch CyberCompare macht als unabhängige Plattform IT, OT und IoT einfacher, verständlicher und bezahlbarer. Individuell auf Sie zugeschnitten, aber immer anonymisiert, führen wir Ausschreibungen und Angebotsvergleiche durch, von klassischen Penetration-Tests über Security-Produkte bis zu komplexen Managed Services. Nehmen Sie uns mit. Wir machen Ihre Security-Roadmap handhabbar. Mehr unter cybercompare.com/heise.
Ja, wir werden nicht alle Energieprobleme lösen können heute, aber wir werden uns zumindest darüber unterhalten können, ob man am eigenen Heizkörper etwas regeln kann. Und zwar idealerweise elektronisch und smart. Hier habe ich mal so einen altertümlichen Standard-Thermostat, den man halt an der Heizung hat. Den habe ich aus guten Gründen hier in der Hand, weil ich ihn nämlich ausgetauscht habe. Und jemand, der sich besonders gut damit auskennt, was es da am Markt gibt und sich das mal genauer angesehen hat für die Mac & I, das ist Mac & I-Redakteur Johannes Schuster. Herzlich willkommen, danke, dass du heute da bist.
Ja, sehr gerne.
Ja, bevor wir dann in das Gespräch so wirklich einsteigen, erstmal die Frage, wie hältst du es denn eigentlich selbst mit Smart Home und smarten Thermostaten? Du hast dich jetzt sehr intensiv auseinandergesetzt mit den verschiedenen Fabrikaten und Möglichkeiten. Bist du denn selber auch mit einem smarten Thermostaten unterwegs?
Ja, tatsächlich. Also was übrig geblieben ist von dem Test, was ich mir dann angeschafft habe, ist eine Kombination von Sensor und smarten Thermostat in unserem Gästeklo. Weil es da tatsächlich ist, so ist, dass das Fenster da halt zwangsweise öfter mal offen ist und man dreht halt nicht immer runter und wenn man das Fenster dann wieder zumacht, dann vergisst man wieder aufzudrehen. Insofern, da kann man mit dem Einsatz von einem Thermostat am meisten sparen am Beginn. Und bei den anderen Sachen, ja, muss ich ehrlich zugeben, das war mir dann, weil ich auch eine intelligente Heizung habe und auch Mitbewohner habe, die auch selber mal ein bisschen an den Heizkörpern drehen wollten, war mir das dann zu doof.
Ja, spannend. Das ist ja schon mal ein guter Einstieg in das Thema. Ja. Und die Frage, die wir uns ja auch im Laufe dessen stellen werden, ob denn die smarten Thermostaten wirklich uns durch den Winter helfen können, beziehungsweise was sie eben können und wann sie manchmal eben auch nicht eigentlich uns helfen können. Es gibt ja jetzt die Neuigkeit, vor einigen Wochen 1,5 Millionen smarte Thermostate sollen in der EU in den Haushalten installiert werden. Das klingt ja zunächst mal ganz viel, aber bei 200 Millionen Haushalten relativiert sich die Zahl dann ja doch so ein bisschen, vor allem wenn wir jetzt von einem Thermostat pro Haushalt sprechen. Aber davon erstmal abgeleitet die Frage, ist das denn nach deiner Einschätzung überhaupt ein Gerät, das sich für jedermann schon eignet? Einfach jetzt mal so von der Frage der Bedienbarkeit auch her.
Ja, würde ich schon sagen. Also sie sind natürlich alle App-basiert, aber die ich im letzten Test hatte, konnte man auch direkt am Gerät regeln. Die meisten sogar durchdrehen. Andere, da musste man halt einen Taster für Plus und einen für Minus tippen. Das kriegt jeder hin.
Okay, also auch könnte ich auch meiner Oma sozusagen dann einen smarten Thermostaten in die Wohnung einschrauben, ohne dass sie dann verzweifelt, weil sie sagt, sie ist jetzt keine große Smartphone-Nutzerin oder hat vielleicht sogar gar kein Smartphone.
Ja, es ist also der Vorteil von den Dingern ist mal, dass sie immer eine Anzeige haben. Wenn man drauf tippt, dann geht die an oder einige haben auch so ein E-Ink-Display. Die zeigen das permanent, die zeigen die Temperatur und man muss es einmal gezeigt bekommen, wo man da zu tippen hat und dann kriegt das jeder hin, denke ich.
Ja, die Frage ist ja erstmal, welche Voraussetzungen muss ich eigentlich mitbringen? Man muss vielleicht erstmal so ein bisschen als Disclaimer vorweg sagen, der Titel Mac and I lässt es ja an, du hast natürlich auf Schwerpunkt Apple getestet, HomeKit und so, also die getesteten Geräte hast du ja auch geschrieben in dem Test, der einerseits in Mac and I erschienen ist und auch bei Heise Plus verfügbar ist. dass die auch auf Android funktionieren, auf Android-Basis, Android-Apps gibt, aber die hast du jetzt nicht so intensiv oder gar nicht durchgetestet wie jetzt die Apple-Variante. Das ist vielleicht ganz wichtig, das mal einmal vorweg zu sagen. Ja. Aber es ist ja eben auch so, dass in der Regel die Apps ja sich dann auch im Funktionsumfang nicht voneinander unterscheiden. Welche Voraussetzungen muss ich denn eigentlich haben, wenn ich einsteigen möchte mit smarten Thermostaten?
Ja, es muss so eine Art Standardheizung sein mit wasserbetrieben, mit einzelnen Heizkörpern. Und es darf zum Beispiel keine Elektro-Nachtspeicherheizung sein oder sowas. Ne? Ja, ich habe mich jetzt darauf konzentriert, die einzelnen Thermostate an den Heizkörpern zu testen. Es gibt natürlich auch zentrale Lösungen, aber das ist dann so speziell, das wird dann immer nur einige Leser interessieren. Aber wenn man so einen Standard-Heizkörper hat, da ist es dann wieder die Frage, was hat der für Thermostate? Also die ganz, ganz alten, wo nur so ein Rad dran war, was im Prinzip wie ein Hahn funktioniert, auf und zu, die gehen noch nicht. Aber in dem Moment, wo da jetzt so ein Ding dran steckt, auf dieser Seite ist mehr Kontrast, ne? Also ein Thermometallstreifen dran und so ein Gewinde hier vorne dran, dann bleibt das eigentliche Ventil bleibt dann an dem Heizkörper. Wenn man den hier abschraubt, es tritt kein Wasser aus oder sowas. Man braucht keinen Heizungsmonteur. Vielleicht mal eine Rohrzange, wenn das festsitzt. Dann schraubt man das Ding ab und schraubt das neue dran und fertig. Ne? Als Tipp vielleicht noch, es löst sich leichter, wenn man voll aufdreht. Also in diesem Fall auf 5 aufdreht, dann wird der Stellschieber frei. Da ist dann ohne Druck. Und dann kann man auch den neuen Thermostat viel leichter draufdrehen. Also man kriegt auf jeden Fall, den alten viel leichter ab. So.
Ich glaube, das ist aber bei vielen sowieso erstmal so eine Hürde, wenn sie smarte Thermostate hören, dann denken sie, oh, Rohrzange, nicht, dass ich einen Wasserrohrbruch habe. Das ist aber ja Quatsch, weil der Thermostat letzten Endes, also das Einzige, was ja passiert, so war das hier zumindest bei mir, als ich den abgedreht habe, ging die Heizung dann kurz auf voll Durchlauf, ne? Weil natürlich dann nichts mehr davor ist, was den Fluss dann abregelt. Aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie mit dem Heizungswasser in Berührung kommt oder so.
Ja, und dann ist es so, wenn man jetzt relativ aktuelle Heizkörper hat, wenn sie nicht gerade von Danfoss kommen, die haben so ein eigenes System mit so einem Bajonett-Klickverschluss. Und die anderen, die allermeisten aus dem Baumarkt zum Beispiel, die haben so ein M30x1,5 Gewinde. Und da passen die meisten Heizkörperthermostate, also in diesem Fall bis auf eine aus meinem Test, passen einfach so drauf. Und ansonsten muss man so einen kleinen Adapter, das ist jetzt hier für Danfoss auf M30, den muss man dann dazwischen setzen. Wobei, das habe ich auch im Test geschrieben, es so ist, dass je mehr Adapter man einsetzt, desto mehr gibt es möglicherweise Probleme. Also man handelt sich damit ein Risiko ein. Bei dem einen war es zum Beispiel so, dass dieser einfach so ein Ringadapter, dass der das dann nicht mehr ermöglichte, dass man die Anzeige nach oben bekam beim Festdrehen, sondern die hingen dann irgendwo auf der Seite. Es war, wie man es drehte und wendete, es war nicht einzustellen. Und es ist halt wichtig für diese Thermostate, dass die festhängen. Das kann vielleicht ein bisschen abschrecken. Das muss man einmal ausprobieren. Also einmal so den alten Thermostat abnehmen und gucken, was da für ein Gewinde drunter steckt. Wie kriegt man das am besten raus? Indem man den mitnimmt, im Sommer vielleicht in den Baumarkt geht und guckt, ob die Thermostate, die da drin sind, die beschrieben sind mit 30x1,5, ob die das gleiche Gewinde haben.
Der Vorteil ist ja natürlich auch bei smarten Thermostaten, du musst ja nicht gleich deinen ganzen Haushalt umstellen, sondern du kannst auch erstmal in einem Raum testen, wie du jetzt damit eigentlich klarkommst mit dem ganzen System.
Ja. Genau, und da würde ich eben im Badezimmer anfangen, weil da am meisten gelüftet wird und am meisten das Fenster offen ist und heizen. Wenn das Fenster offen ist, wissen wir, das ist nicht gut. Da geht die Wärme zum Fenster raus. Ne? Da lohnt sich der Einsatz am meisten.
Wie viel muss ich denn eigentlich investieren, wenn ich jetzt in einen smarten Thermostaten investiere oder den kaufen möchte?
Ja, es geht los mit 40 Euro. Also das ist dann ein einfaches Modell mit WLAN. Und WLAN haben ja die meisten Leute im Haus. Die Preise für den Thermostaten gehen dann hoch bis 90 Euro rund. Und manchmal braucht man halt noch eine Bridge, die kommt dann noch oben drauf, aber nur eine fürs ganze Haus.
Bei der Bridge kann ich da auch auf vorhandenes zurückgreifen. Also bei WLAN ist ja der Idealfall. Ein WLAN hat ja eigentlich jeder in seinem Haushalt. Da kann man dann das darauf draufsatteln.
Ja.
Gibt es da auch Möglichkeiten, dass ich andere vorhandene Geräte da instrumentalisiere?
Ja, also wenn man aus der Familie dann zum Beispiel von Bosch schon so eine Bridge hat, dann kann man die natürlich auch für die Thermostate nehmen, ne? Aber ansonsten sind das sehr proprietäre, herstellerspezifische Sachen. Bei Eve ist es zum Beispiel so, die machen ja nur auf HomeKit, da kann man gar nicht mit Google zum Beispiel oder Alexa dran. Die brauchen eigentlich keine Bridge, aber wenn man sie steuern will per Fernzugriff, dann braucht man eine Heimzentrale. Das kann also ein Apple TV sein, das kann ein iPad sein oder dieser Lautsprecher, ne? Also sowohl der
HomePod
kleine
Mini,
als auch
ne?
der
Ja.
große. Und wenn man den neuen nimmt, dann hat man auch Thread. Also dann wird es nicht über Bluetooth übertragen, sondern über Thread, was sehr viel wandgängiger ist. Das ist auch noch so ein Problem bei manchen Herstellern. Wenn man ein großes Haus hat oder die Steuerzentrale ist weit weg von dem Heizkörper, dass das dann möglicherweise nicht ankommt.
Ja, das ist vielleicht aber auch ein ganz wichtiger Punkt jetzt mit Blick, dass man nicht nur auf den Preis guckt, sondern auch so ein bisschen auf sein Setup, was man zu Hause hat. Also wo kann man ansetzen? Wenn man jetzt zum Beispiel Apple-Nutzer ist, dann sollte man natürlich dann auf jeden Fall auf HomeKit setzen, zumindest im Moment noch. Wir kommen im weiteren Verlauf noch darauf, welche positiven Veränderungen es da gibt. Aber auch jetzt in der Frage, kann ich jetzt zum Beispiel ein Hub einsetzen? Also ich glaube, du hattest ja auch von AVM den entsprechenden Adapter für die Heizung getestet und da ist zum Beispiel eine Fritzbox dann ja gut, wenn man eine hat. Also da kann man drauf aufsetzen
Ja,
und dann hat man auch nicht einen weiteren Verbraucher.
die ist Pflicht, also weil die überdeckt kommunizieren, das ist dieser Telefonstandard. Dann braucht eine Fritzbox mit deckt. Und da, wo man mit seinem Handgerät telefonieren kann, da kann man auch so einen Thermostaten, das ist hier zufällig der von Fritz, anbringen. Ja. Aber so ein HomePod kostet auch nur 100 Euro. Also das ist jetzt, wenn man das ganze Haus dann umwandelt, macht die
Ja.
Kohle dann auch nicht mehr so fett.
Ja, und
Aber
hat
was
gleichzeitig noch
ganz
weitere
wichtig ist zu
Vorteile.
sagen, man sollte nicht anfangen, mal den einen, mal den anderen Hersteller zu nehmen, ne? Das hatte ich hier in meinem Haus. Das war eine babylonische Verwirrung, also mit 5 verschiedenen Apps und so weiter und mal hier, mal da. Das nervt einfach. Also und man kann sie auch nicht so schön bündeln. Also HomeKit-Geräte im Prinzip schon unter dem Dach von der Home-App, aber auch da ist es besser, wenn man sich auf einen Hersteller festlegt.
Kommt ja gleich die Frage rein und die ist auch ganz interessant. Gibt es denn eigentlich auch Thermostate, die Open Source sind, also die ein offenes System haben? Hattest du da irgendeinen Adapter dabei, der das konnte?
Also, das war bei uns allerdings Eingangsvoraussetzung, dass
Ja.
es dafür eine iOS-App gibt und dass man sie mit dem iPhone
Ja.
bedienen kann. HomeKit war nicht Voraussetzung, aber eine iPhone-App.
Also ich wusste jetzt auch nicht von einem Thermostat, einem smarten, der ein offenes System hat, weil es in der Regel ja eben auch immer gekoppelt ist mit irgendwelchen Ecosystems von Herstellern. Also sei es jetzt HomeKit bei Apple oder Google mit seinem entsprechenden
Ja.
System. Also das sind ja dann wiederum geschlossene Systeme. Also da hat man dann wahrscheinlich auch als Hersteller Probleme, das dann allzu sehr zu öffnen. Also wenn der Chat vielleicht dann noch einen Input hat und jemand kennt einen entsprechenden Thermostaten, dann gerne nennen, dann können wir den über den auch noch mal
Also wir
dann
können da jetzt
sprechen.
gerne auch drüber sprechen, wenn das passt, was diese Kontopflicht zum Beispiel angeht.
Ja, gerne, ja.
Da ist es tatsächlich so, bis auf AVM und Eve fordern alle Hersteller ein Konto. Und Die Daten laufen dann auch über dieses Konto. Und wenn man die Strippe rauszieht aus seinem Router, dann kann man die Thermostate auch nur noch mit der Hand bedienen und nicht mehr das iPhone zum Beispiel, ne? Und diese Kontopflicht geht eben damit einher, dass sie auch die Daten sammeln. Und das hast du eben bei etwas, was rein HomeKit-mäßig läuft, nicht. Und das wird halt auf der iCloud dann nochmal abgelegt, aber verschlüsselt und angeblich kommt Apple da nicht dran. Und AVM sagt, dass sie das alles nur auf der Fritzbox speichern, aber nicht zentral auf ihren Servern. Das muss man halt auch immer bedenken, ne? Also
Ja, klar.
diese Datenschutzfrage und es heißt ja, dass diese Heizdaten sehr wertvoll sind. Dass die Anbieter verkaufen könnten an Leute, die sowas sammeln. Daraus kann man Profile erstellen, wann ist wer zu Hause, wie viel wird geheizt und was weiß ich noch alles.
Also schon ein Punkt, den man halt auch bei seinem Kauf dann halt im Kopf haben sollte. Zumindest wenn es einem was bedeutet. Ich meine, es gibt ja auch unterschiedliche Einstellungen dazu, aber dann kann man sich entsprechend da dann orientieren. Es kam da gerade die Frage, wie ist denn der Regelbereich solcher smarten Thermostate? Also können die smarten Thermostate die Raumtemperatur auch regeln, wenn die Vorlauftemperatur zu hoch ist?
Das ist wie bei anderen Thermostaten auch. Die haben einen Temperaturfühler drin und wenn die Temperatur erreicht ist, machen sie zu. Und die einstellbaren Temperaturen, das hängt natürlich von den jeweiligen Geräten ab. Das ist so zwischen 10 und 30 Grad normalerweise. Also, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie sein Haus gegen Frostschäden sichern will oder sowas, ja, dann sind smarte Thermostate nicht gut. Zumal die auch, also wenn man jetzt irgendwie ins Ausland fährt und das Haus bleibt den Winter über leer, dann sollte man wieder die anderen anbauen, die mechanisch sind, weil sie keine Batterien haben und weil sie eben auch genauso einen Frostschutz haben und immer funktionieren.
Wir nähern uns im Chat übrigens der Frage, ob es auch Open-Source-Möglichkeiten gibt. Es gab nämlich den Hinweis, dass Thermostate, die über Zigbee arbeiten, die sollte man in Open-Source-Lösungen einbinden können. Und es wurde auch an einer Stelle, ich weiß nicht, ob das jetzt darauf bezogen war, der Name genannt, der Homatic-IP von EQ3. Da braucht man auch kein Konto anzulegen. Also da nähern wir uns dann dieser Frage an, oder der Antwort besser gesagt. Ist denn, du hast es
Die
ja
sind auch
vorhin
schön
schon
billig,
ein.
also das stimmt schon. Die kosten
Ist
nicht so
es denn,
viel.
du hast ja vorhin schon angedeutet, so dein persönlichen Use Case, sind denn diese smarten Thermostate sinnvoll für jedes Zimmer oder welche Kriterien sollte man da anlegen, wenn man sagt, ich möchte einen smarten Thermostat und der soll ja was bringen?
Das ist jetzt eine echt komplexe Frage. Also ich kann mal sagen, wo ich es nicht anwenden würde, das ist das Schlafzimmer, weil die Dinger laut sind, ne? Also die Stellmotoren, die machen einfach einen Lärm und dann, wenn die anspringen, dann surrt es. Und okay, wenn man jetzt einen Thermostat hat, der sowieso die ganze Nacht pfeift, dann mag's eine Verbesserung sein. Aber ansonsten, klar, kann man das überall einsetzen. Wie groß das Einsparpotenzial ist, das hängt davon ab, wie man lebt, ob man zum Beispiel ständig die Fenster aufmacht und ob man einen Außentemperaturfühler hat, ob man eine intelligente Heizung hat mit Nachtabsenkung. Ne? Also man kann überhaupt gar nichts einsparen, wenn man die Thermostate, die man hat, permanent selber bedient. Ne? Dann bringt es eigentlich keine Einsparung, aber es ist ein bisschen Komfortgewinn. Das heißt, es wird übernommen. Wer dreht schon alle Regler ab, wenn er das Haus verlässt? Ne? Und das wird einem einfach abgenommen mit so einer Funktion dafür.
Also
Insofern.
kann man sagen, ja, es ist eher so eine Komfortfunktion, ne? Also entweder,
Bei solchen
die
Leuten.
Person,
Bei
ja, die
solchen Leuten, die
persönliche
das schon
Laziness
vorher
so ein
gemacht
bisschen.
haben, wenn du das nicht gemacht hast, dann bringt es viel. Also das hängt immer ganz ab von dem Verhalten vorher. Und wenn man da schon mustergültig war, ein Musterschüler, dann kann man mit elektronischen Sachen da nicht mehr viel rausholen. Wenn man aber so verfährt, dass wenn es zu warm ist, dass man dann das Fenster aufreißt, anstatt hier an der Heizung zu drehen, dann kann man unheimlich viel rausholen. Ne?
Also am Anfang steht erstmal die Reflexion des eigenen Heizverhaltens, beziehungsweise wie man auch mit, damit umgeht, wenn man die Fenster aufreißt.
Umgekehrt sagen, wenn man elektronische Regler hat, die verursachen ja auch Kosten. Die bei der Produktion entstehen schädliche Stoffe und man muss da ständig Batterien reintun. Also 2 bis 3-mal pro Jahr muss man die wechseln. Und auch bei der Batterieproduktion wird sehr viel werden schädliche Stoffe in die Umwelt gegeben, wird CO2 frei und so weiter. Man kann das sogar, im besten Fall hat man einen negativen Effekt, ne? Also die Range ist groß. Das muss man sich immer ganz genau überlegen.
Ja, dazu haben wir nämlich auch eine Frage gekriegt, nämlich gibt es denn bei den Anschaffungspreisen Betrachtungen zu Aufwand und Nutzen inklusive Stromverbrauch? Man muss ja dann pro Heizkörper den Thermostat und die Stromkosten irgendwo einsparen. Das sollte ja innerhalb der Lebenszeit des Gerätes passieren. Ja. Also da, ich glaube, bei der Ökobilanz ist ja, oder beziehungsweise erstmal ist ja die Frage, wie messe ich denn die Ersparnis? Also gucke ich nur auf meine persönliche Ersparnis jetzt bei der Gasheizung, dann kommt man wahrscheinlich je nach Heizverhalten relativ schnell zu guten Ergebnissen. Wenn man so öko-Fußabdruckmäßig unterwegs ist, dann ist es, glaube ich, schon eine deutlich komplexere Berechnung in Anbetracht dessen, was man ja alles dann wiederum an Negativeffekten auch hat.
Ja, also die Hersteller versprechen ja so Einsparpotenziale von 10-15%. Und das habe ich dann mal durchgerechnet. Wenn man dann so ein ganzes Haus bestückt, dann ist man natürlich erstmal auf einen Schlag viel Geld los. Aber man kann über 10 Jahre dann durchaus 3.000-4.000 Euro sparen, wenn diese Vorhersage eintrifft von den Herstellern, dass man 10-15% weniger Energie verbraucht. Und der CO2-Fußabdruck, der wird auch einige Tonnen besser. Aber da muss man eben die Batterien wieder reinrechnen. Also über 10 Jahre, das sind verdammt viele Batterien, die man da braucht. Aber unterm Strich spart man trotzdem noch einige Tonnen CO2.
Wie ist es denn mit Akkus? Kann ich eigentlich auch Akkus einsetzen in den Thermostaten oder muss ich unbedingt Batterien nehmen? Und wie wirkt sich das aus? Muss ich dann wahrscheinlich noch häufiger wechseln, nehme ich an.
Also es ist nur ein Hersteller dabei gewesen, der Akkus überhaupt erlaubt und dann auch nur einen speziellen Typ. Das liegt daran, dass die Akkus immer eine kleinere Nennspannung haben. Das liegt einfach in der Chemie. Das sind halt 1,2 Volt statt 1,5 Volt. Und ob das jetzt funktioniert, das kann man ausprobieren. Es wird auf jeden Fall von den Herstellern nicht irgendwie empfohlen oder sowas, ne? Sondern die sagen explizit, nehmen Sie Batterien.
Ja, ich kann jetzt aus dem eigenen Use Case sagen, ich habe hier von AVM einen Thermostaten im Einsatz seit Jahren und den da verwende ich, weil mich das halt auch genervt hat mit den Batterien, halt dann Akkus. Das geht, der funktioniert. Allerdings ist es schon so, im Winter ist man dann Batteriejockey. Also da ist man schon wirklich in sehr kurzen Abständen dabei, dann eben die wieder leeren Akkus wieder rauszunehmen und neu reinzumachen. Was mich auch zu einer anderen Frage führt.
Muss man zwei Sätze haben, die man so wechselweise durchtauscht, ne?
Genau, ja, richtig, das empfiehlt sich auf jeden Fall. Aber eine Frage, die sich daraus ableitet, ist, also ich habe festgestellt, dass man muss häufig Batterien wechseln, selbst wenn es jetzt keine Akkus sind. Aber bei den Thermostaten ist es teilweise ziemlich umständlich, das Batteriefach überhaupt aufzumachen. Ist dir das beim Test auch begegnet und wie schneiden die Hersteller insgesamt da so ab?
Das ist auch ganz unterschiedlich. Mal ist es ganz simpel und mal ist es echt sehr schwer, auch für jemanden, der wie ich bastlerisch recht geschickt ist. Zum Beispiel bei Netatmo war das so, da muss man halt den Thermostat mit der einen Hand festhalten und dann mit zwei Fingern so diese Platte da drauf drehen, damit der Deckel aufspringt. Ganz schwer. Also, aber auch da bei anderen muss man einfach einen Deckel aufmachen und steckt die ganz normal rein. Also, es geht alles.
Ist dir da eine Erinnerung geblieben, wo es ganz einfach war, wo du gesagt hast, also so muss es sein?
Ich glaube, bei Eve war das recht einfach. Das ist einfach eine Plastikkappe vorne dran. Und die sind auch an der Front und nicht irgendwo hinten reingesteckt.
Naja, weil bei AVM, also zumindest bei dem Modell, was ich hier hatte, da war es dann so, da ist noch so eine Klappe, aber die geht nach hinten so zum Heizkörper hin auf. Und
Und
Ja,
geht doch
genau.
schnell. Allerdings, wenn das Ding dann montiert ist, dann vielleicht nicht mehr so leicht.
Das ist der Punkt. Das ist nämlich genau
Ja.
der Punkt. Und so in der Montage war das dann, oder nach dem Montieren war es dann schwieriger.
Es ist wie immer, wenn man weiß, wie es geht, ist einfach.
Ja. Aber ist halt so ein Punkt, den man auch, wenn man jetzt das kauft, vielleicht noch nicht so im Blick hat und dann in der Praxis feststellt, oh je, das spielt ja schon eine relativ große Rolle. Ein Punkt, den ich hier auch schon des Öfteren im Chat gelesen habe, ist die Frage, wie es um die interne Temperaturregelung eigentlich steht des Thermostats. Also ist, die messen ja die Temperatur und passen entsprechend dann auch dann ja an, wie die Heizung auf- oder zugedreht wird. Andererseits sind sie ja sehr nah dran an der Heizung und es ist die Frage, erfassen sie denn die Temperatur, die ich als Nutzer empfinde, denn auch korrekt oder sind sie vielleicht viel zu warm unterwegs? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
Ja, das ist ein Problem, gerade bei großen Räumen. Dafür gibt es diese sogenannte Offset-Temperatur. Also entweder nimmt man einen externen Sensor und lässt den bestimmen, ab wann wann aufgedreht oder zugedreht wird. Aber mit dieser Offset-Temperatur kann man bis zu 2 Grad Differenz einstellen. Das heißt also, wenn die Solltemperatur oder die Ist-Temperatur auf 21 Grad am Heizkörper steht, aber man hat selber nur 18, dann kann man eben das bis zu 2 Grad verschieben, damit eben die tatsächlich gefühlte Temperatur in der Raummitte auch die gleiche ist oder so, die richtige ist. Ja. Das können auch nicht alle Thermostate, also dafür habe ich in der Tabelle ein. Kann ich mal eben gucken. Offset-Anpassung. Ja, das konnten bis auf einen alle. Aber.
Okay. Wie ist das
Aber
mit
da
der
ist es zum Beispiel
Handsteuerung?
so:
Ja,
Wir
Entschuldigung.
hatten vorhin deine Oma, der du das aufschwatzt. Solche Sachen, da wird die dann wahrscheinlich nicht mehr durchsteigen. Ich weiß auch nicht, ob sie ein Smartphone hat und das alles so konfigurieren kann. Ne? Insofern, man braucht schon so eine gewisse Technikaffinität und eben auch ein iPhone und muss sich diese App laden und so weiter, damit das alles richtig smooth läuft.
Ja, und das genau. Das war ja eben die Frage jetzt auch mit Blick jetzt auf diesen Plan der EU, dann die smarten Thermostaten dann in möglichst viele Haushalte zu bringen. Aber ist es denn so, wenn ich das einmal eingerichtet habe, läuft, kann ich es dann für sich laufen lassen oder ist es dann doch häufiger nötig, dass man mal nachjustiert dann? Weil das wäre ja die Frage. Ich kann es ja jemandem einrichten und dann läuft das System und dann muss ich
Ja.
ja nicht unbedingt drauf gucken.
Ja,
Oder sind doch häufiger Eingriffe?
bis auf den
Ja.
Batteriewechsel läuft es.
Es kam auch gerade die Frage, das ist auch ganz interessant, warum kann man so ein smartes Gerät nicht mit einem USB-Anschluss versehen, um es auch in der Steckdose zu betreiben?
Weil es scheiße aussieht.
Ist natürlich auch die Frage, ob man eine Steckdose an der Heizung unbedingt immer hat, ne? Das wäre dann die nächste.
Ja.
Ja, aber ich meine, der Einwand ist nicht ganz verkehrt. Das Batteriethema, und das ist ja ein generelles Smart Home-Thema, das so praktisch und ein Smart Home ja sein kann, gerade im Komfortgewinn. Das ist aber natürlich heutzutage immer damit einhergeht, dass man unglaublich viele Batterien dann eben
Ja,
auch dann
die
wechseln muss.
Batterien, die werden ja einmal für den Stellmotor gebraucht und andererseits für die Erreichbarkeit per Funk. Und man sieht so bei einigen Thermostaten, da dauert es manchmal eine Minute, bis die Sachen ankommen. Und das liegt einfach daran, dass sie in größeren Intervallen mit ihrer Zentrale kommunizieren, um Energie zu sparen. Und das wird sich wahrscheinlich auch, also WLAN braucht sehr viel, Bluetooth etwas weniger, aber Thread braucht am wenigsten. Und wenn jetzt diese Funkstandards immer weniger Power brauchen, die Chips dafür, dann können wir vielleicht irgendwann dazu kommen, dass es sogenannte Harvesting-Systeme gibt. Die beziehen ihre Energie aus der Temperaturdifferenz am Heizkörper und von der Umgebungsluft. Und da kommt nicht viel raus an Kapazität, aber dann muss man halt vielleicht, darf man vielleicht nur noch 6-mal am Tag den den Schieber betätigen, weil dann der Akku alle ist von dem Teil. Aber solche Systeme gibt es auch schon und die sind auch in Zukunft vorstellbar. Und das mit den Batterien ist wirklich nervig.
Bevor wir über weitere Punkte sprechen und vor allem auch über die Zukunft, die ja verheißt, dass es ein bisschen einfacher wird, was die Standards angeht, hören wir nochmal kurz, was unser Sponsor zu sagen hat.
Sie suchen den One-Stop-Shop für Cybersecurity? Bosch CyberCompare macht als unabhängige Plattform IT, OT und IoT einfacher, verständlicher und bezahlbarer. Individuell auf Sie zugeschnitten, aber immer anonymisiert, führen wir Ausschreibungen und Angebotsvergleiche durch. Von klassischen Penetration-Tests über Security-Produkte bis zu komplexen Managed Services. Nehmen Sie uns mit. Wir machen Ihre Security-Roadmap handhabbar. Mehr unter cybercompare.com/heise.
Vor allem muss ich mal nochmal fragen, wie ist denn das eigentlich mit der Handsteuerung? Also es gibt die Option, sie noch per Hand zu steuern, aber ist die wirklich gut? Weil bei einigen Modellen habe ich manchmal so das Gefühl, das ist ja eher so ein bisschen alibihaft. Da gibt es so einen Ring und irgendwie, ja, ist das eher die Notfalloption. Wie praxistauglich sind die?
Ja, wie gesagt, das muss man erstmal allen zeigen, die im Haushalt sind. Bei Eve zum Beispiel ist es so, da sind so zwei klitzekleine Pfeile hoch und runter aufgedrückt und tatsächlich, da muss man drauf drücken und jedes Mal drücken gibt ein halbes Grad. Bei anderen ist es so, da kann man drehen, intuitiv, wie bei Hähnen oder wie bei solchen Dingern. Es gibt auch welche, da muss man immer so um weiß ich nicht, 15 Grad drehen, ne, und dann gibt es so einen Widerstand und dann, das ist dann sozusagen der Taster. Ja, wenn man nach rechts dreht, dreht man nach oben und nach links nach unten. Also muss man immer gegen den Widerstand gegendrehen und das muss man dann eben so oft machen, bis die Temperatur erreicht ist. Was ganz schön ist, einige zeigen die Ist-Temperatur, andere zeigen die Soll-Temperatur, aber in dem Moment gehen aus, weil um das Display Strom zu sparen, aber in dem Moment, wo man sie manuell bedient, geht immer ein Display an und das zeigt dann die eingestellte Soll-Temperatur. Das ist ganz praktisch, weil mit einer Gradzahl kann ich zum Beispiel besser leben, als wenn ich hier irgendwie von 0 bis 5 auf so einem Thermostat Werte habe. Man weiß dann irgendwann, dass die 3 so ungefähr 20 Grad ist, aber da sind es konkrete Grad Celsius. Das finde ich eigentlich ein Komfortgewinn schon.
Wir haben gerade noch eine etwas grundsätzlichere Frage bekommen, die aber auch, finde ich, erörternswert ist. Und zwar ist das, wo soll denn eigentlich die Energieeinsparung herkommen jetzt, wenn ich einen elektronischen Thermostat oder einen smarten Thermostat gegenüber einem mechanischen nutze? Das ist ja vielleicht auch ganz wichtig, dass man das einmal klar macht, warum spart man denn damit jetzt eigentlich etwas?
Ja, die kommt eben daher, dass der Thermostat zu bestimmten Phasen abriegelt. Und am meisten kann man da rausholen, wenn man einen Raum nicht benutzt oder wenn man das Zuhause verlässt. Oder Nachtabsenkung. Das sind die zwei Bereiche, in denen man ohne großen Komfortverlust weniger heizen kann. Aber man darf sich da keine Illusionen hingeben. Ne? Also wenn die Bude kalt ist, und man, dann hat man in der Zeit zwar Energie gespart, aber wenn man nach Hause kommt und will es warm haben, dann muss man ihn wieder aufdrehen. Und dann wird vieles von dem, was man vorher gespart hat, wieder verfeuert. Also es ist nicht so viel, wie manche Hersteller glauben, machen. Ne? Aber ein bisschen was kann man schon sparen. Könnte man aber auch, wenn man jetzt konsequent an den Reglern selber dreht.
Im Vorfeld unserer Sendung gab es auch im Forum schon eine interessante Mitteilung oder Anmerkung jetzt zum Thema. Da hatte ein User geschrieben, dass es schon enorme Einsparungen sind, die er da festgestellt hat. Und er hat in einem Single-Haushalt halt im Wohnzimmer werktags zwischen 17 und 23 Uhr das schön warm eingestellt und ansonsten auf 17 Grad runtergeregelt. Und dann war es allerdings so, dass er dann irgendwann das Problem hatte, relativ schnell, dass sich dann Schimmel gebildet hat. Nun gab es dann von anderen Nutzern den Hinweis dazu, dass das aber natürlich nicht an den smarten Thermostaten liegt, sondern eher so an den grundsätzlichen Bedingungen. Sprich, ist die Wohnung, ist das Haus sehr stark gedämmt und wird genug gelüftet, vor allem jetzt nach der Nacht, weil dann die feuchte Luft einmal raus muss und dann, um dann halt die Luftfeuchtigkeit dann entsprechend zu senken. Also das ist so ein Punkt, also ich fand die Zuschrift insofern ganz interessant, das sollte man natürlich auch so ein bisschen bedenken. Das hat jetzt nichts mit den smarten Thermostaten im Besonderen zu tun, sondern man kann ja auch einfach per Hand an den Thermostaten drehen und runterregeln oder an der Heizung.
Ja.
Aber das sollte man bei alledem nicht vergessen, so komfortabel das ist.
Ich bin jetzt kein Baubiologe, aber es ist richtig, dass gegen Schimmel auch Heizen hilft. Lüften ist noch wichtiger, um die Luftfeuchtigkeit rauszukriegen, aber Heizen hilft auch. Und insofern, wenn man seine Wohnung gnadenlos kalt werden lässt, dann kann es passieren, dass sich in wenig durchlüfteten Ecken, dass sich der Schimmel bildet.
Also wahrscheinlich in dem Fall war es dann sowieso schon an der Schwelle zur Schimmelbildung und das hat dann sozusagen den restlichen Ausschlag dann gegeben.
Ja, dass
dann
die Temperatur, also man muss vor allen Dingen in Feuchträumen muss man aufpassen, im Badezimmer und so weiter, da muss man wirklich viel lüften. Man muss konsequent darauf achten, dass die nach dem Duschen die Luft da abgesaugt wird. Ich habe zum Beispiel in meinem Badezimmer einfach einen Außenlüfter angebaut, der mit dem Licht kombiniert ist und der springt nach 20 Sekunden an und wenn das Licht ausgeht, dann läuft er nochmal 20 Minuten nach. Also damit wirklich die feuchte Luft abgeführt wird. Am besten ist es noch, wenn man das mit einem Sensor kombiniert, der die Luftfeuchtigkeit misst. Ja.
Womit wir eine schöne Brücke geschlagen haben zum Thema Smart Home. Und das ja, also natürlich sind die Thermostaten ja ein Teil des Smart Homes, aber am Ende ist es ja eben so, ich kann es ja auch verknüpfen mit Sensoren und weiteren Geräten. Welche Möglichkeiten habe ich da?
Also was ganz gut funktioniert hat, ist diese Absenkung, wenn ein Fenster aufgeht. Viele Thermostate haben da so eine Automatik drin, die funktioniert so, in einer definierten Zeit, sagen wir 2 Minuten, muss die Temperatur, die gemessene, um 4 Grad runtergehen und dann schalten sie aus, weil sie denken, aha, hier ist ein Fenster offen. Erstmal dauert es 2 Minuten und dann funktioniert es auch oft nicht. Im Test hat es eigentlich seltenst funktioniert. Und da kommen Sensoren ins Spiel, die smarten, also die zum Beispiel Fensterkontakt messen. Also wenn das Fenster aufgeht, sagen sie, ja, Fenster geht auf, Fenster geht zu. Und die kombiniert mit einem smarten Regler, das ist wirklich eine gute Investition. Das habe ich, wie gesagt, ganz zu Anfang in meinem Gästeklo eingebaut. Das heißt, immer wenn da jemand das Fenster aufreißt, geht der Thermostat auf 10 Grad runter. Und es geht eben auch wieder hoch, wenn das Fenster zu ist. Denn diese Fenstererkennung, die da eingebaut ist, die können natürlich nicht die Temperatur, also die können nicht erkennen, dass ein Fenster zu ist, dadurch, dass die Temperatur wieder hoch geht, weil ja der Heizkörper aus ist in dem Moment. Und deswegen nehmen die da so eine Zeitautomatik. Das kann man einstellen, sind meistens 30 Minuten. Und nach 30 Minuten fängt der Heizkörper stumpf wieder an zu heizen. Und möglicherweise ist dann da das Fenster noch offen, weil man es vergessen hat oder weil man gar nicht mehr zu Hause ist oder was weiß ich. Also diese eingebaute Fensteroffenerkennung, sage ich jetzt mal salopp, kann man echt vergessen. Und da sollte man Sensoren einsetzen und dann wird es wirklich smart.
Wie ist das mit Türsensoren? Ich meine, manchmal habe ich ja auch zum Beispiel im Wohnzimmer eine große Terrassentür oder vielleicht habe ich auch irgendwie Durchzug, wenn ich die Haustür aufmache. Das lässt sich ja auch dann sicherlich noch dann damit kombinieren.
Ja, Terrassentüren, die im Grunde wie so ein großes Fenster sind, fallen damit drunter. Ja. Wenn du mal Durchzug machst, ob sich das dann lohnt, dass jedes Mal die Heizung runterdreht. Und wie lange macht man Durchzug? 2, 3 Minuten oder sowas?
Im Idealfall, ja.
Ne? So schnell reagiert so ein Heizkörper auch nicht. Der hat ja eine gespeicherte Wärme. Da ist heißes Wasser drin. Wenn du den abdrehst, dann hört er jetzt erstmal kurzfristig nicht sofort aufzuheizen. Ne? Also vielleicht wird dann das warme Wasser nicht mehr nachgeschoben, aber fürs Durchlüften bringt das gar nicht so viel, wenn man mal einmal für 5 Minuten Stoßlüften macht. Also da würde ich das Geld für den Sensor sparen, aber an so typischen Fenstern, Küchenfenster, Badfenster, da bringen Sensoren eine Menge.
Wir haben im ersten Drittel der Sendung darüber gesprochen, über die Standards, die Ecosystems der jeweiligen Hersteller. Nun tut sich ja momentan gerade etwas. Du hast vorhin Thread genannt als Netzwerkstandard, der da benutzt wird. Jetzt kommt ja Meta als Smart Home Standard im Herbst. Welche Vorteile bringt das mit sich, jetzt auch mit Blick auf die Thermostate?
Ja, also wenn das alles so wie versprochen klappt, dann wird die Interoperabilität, also die Kompatibilität zwischen den einzelnen Herstellern, wird sehr viel höher und man kann einfach aus einer größeren Palette von Geräten auswählen und sie trotzdem mit der Home-App bedienen. Ne? Denn ist es einfach so, dass für HomeKit wesentlich weniger Produkte auf dem Markt sind als besonders für Amazon, ne? Und auch für Google. Das liegt ein bisschen daran, dass Apple da immer genau hinguckt und sich jedes Produkt mehr oder weniger zeigen lässt, zumindest jede Bridge, und dass die Sicherheitsanforderungen auch ein bisschen höher sind. Und angeblich ist es mit Meta und Thread so, dass Apple seine Sicherheitsstandards da durchgesetzt hat als allgemein, also auch für die anderen. Müssen wir sehen. Also ich hoffe, das kommt alles, und ich habe zukünftig sehr viele schöne Produkte zu testen, die wir Mac-User oder iPhone-User auch wunderbar bedienen können.
Also man muss ja vielleicht nochmal dazu sagen, dass ja dann auch es ist ja ein bisschen komisch, heute haben wir alle schon Thread, also immer mehr Geräte nutzen das ja, aber trotzdem bewegen sich die Thread-Geräte in dem jeweiligen Ecosystem weiterhin. Also du hast vorhin gesagt, der HomePod Mini oder das iPad oder das Apple TV ist dann der Hub. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Thread-kompatiblen Hub von meinetwegen Amazon habe oder Google, wird der momentan nicht genutzt. Die existieren quasi parallel zueinander, wenn ich da auch noch ein entsprechendes Setup habe. Und künftig ist es dann ja eben so, dass auch in der Konnektivität ja diese Thread-Router anderer Hersteller oder anderer Ecosystems genutzt werden können für meine HomeKit-Geräte zum Beispiel. Oder umgekehrt natürlich genauso. Also auch die aus den anderen Ecosystems können dann auf meine Apple-Infrastruktur sozusagen dann mit unterwegs sein.
Ja. Das Schöne bei Thread ist, dass es eben auch repeaterfähig ist. Also mit Bluetooth geht das im Prinzip nach Spezifikation auch, aber dafür gibt es noch keine vernünftigen Produkte. Und bei Thread hängst du zum Beispiel einfach einen Stecker von Eve, einen Zwischenstecker, Eve Energy, also auf halbem Wege hin. Und das verlängert die Reichweite enorm. Ja, und in Zukunft wird es dann hoffentlich so sein, dass es nicht irgendwie ein Apple-kompatibler sein muss, sondern dass man da jeden Thread oder jeden Meta-Stecker einfach nehmen kann und die sich blind unterstützen.
Die Betriebssysteme werden es ja im Herbst unterstützen, beziehungsweise bis Ende des Jahres ist ja so die Aussage, im Herbst noch nicht mal direkt jetzt mit zum Beispiel iOS 16 bei Apple. Aber wie ist das mit den Herstellern? Hast du da schon irgendwas gehört, ob und wann die Firmware-Updates dann auch bringen für ihre Geräte, dass sie auch Meta unterstützen?
Ist auch nicht mein Thema, aber ich lese ja auch regelmäßig die News. Da gibt es jetzt noch nicht so viele Berichte, dass die da alle vorpreschen.
Ich habe es nur bei Eve gesehen, aber da ging es um einen Bewässerungsautomaten, aber wo die dann auch gleich gesagt haben, dass der dann auch mit einem Firmware-Update dann bis Ende des Jahres ausgestattet wird, damit dann eben auch Meta unterstützt wird.
Also der hat jetzt schon Thread und dann kommt genau Meta hinzu, genau.
Genau, richtig.
Ja, das ist bei mehreren Eve-Produkten so, ja.
Aber vielleicht ist das generell eine Empfehlung einfach auch für alle, die sich dafür interessieren, dass man auf diese Punkte achten sollte. Also, dass man auf der einen Seite idealerweise auf Thread auf jeden Fall achtet, dass die das unterstützen, wenn man eben diese Interoperabilität haben möchte. Und und wenn es Informationen gibt, manchmal haben die Hersteller ja was dazu gesagt schon, dass man auch dann Meta schon so ein bisschen ins Auge fasst. Dass man dann, wenn man dann spätestens nächstes Jahr dann auch diese Möglichkeit hat, das dann übergreifend zu nutzen. Gut. Hast du einen persönlichen Favoriten gewonnen aus deinem Test? Hast du ein Gerät, wo du sagst, das hat es mir besonders angetan? Oder gab es, oder anders gefragt, gab es irgendwelche Überraschungen auch, wo du gesagt hast, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben?
Also insgesamt habe ich ja sehr viel rumkritisiert an den Geräten. Das muss man einfach sagen. Die Apps waren teilweise nicht zu gebrauchen und umständlich, oder da kamen irgendwelche Sachen nicht an und einige haben Batterien gefressen und die Sprachbedienung mit Siri hat manchmal erst einen Tag später angefangen und so. Es ist jetzt wirklich nicht so, dass das alles problemlos und so funktioniert, wie die Hersteller es verraten. Und das vorausgeschickt, kann man sagen, noch die Sache mit der Kontopflicht dazu genommen, dann bin ich bei Eve gelandet. Das ist einfach eine Firma, die komplett auf HomeKit setzt und keine Kontopflicht, und die Dinger funktionieren. Und wenn es mal nicht funktioniert per Siri, dann liegt es eigentlich an Apple. Die Siri-Implementation, das muss halt immer noch mal hinterlegt sein, und das stockt halt einfach auch manchmal. Also, aber das geht ja allen so. Ne? Also Siri ist noch eine
das große Baustelle. Ich wollte gerade sagen, das kennen wir ja jetzt nicht nur bei den beim Thermostat, das kennen wir ja auch dann von allen anderen, selbst von Apple eigenen Funktionen. Wenn ich mir manchmal einen Wecker stellen will, versteht Siri bei mir manchmal nur Bahnhof.
Ja, genau. Und HomeKit ist auch noch eine Baustelle. Da muss ja auch alles genau hinterlegt sein. Und aber die App von Eve zum Beispiel, ne, die setzt ja 100% auf HomeKit, und die kann wesentlich mehr als die Home-App. Die kann zum Beispiel auch im Zeitpläne einfach mal erstellen. Bei Apple musst du immer Start von, und dann musst du die nächste Automation Ende bei machen. Ne? Völlig überflüssig, wenn man ein Interface hat, wo man mit dem Finger irgendwie mal so hinwischt, was man von wann bis wann das laufen soll, wann der Absenkbetrieb ist. Es zeigt Statistiken, wie die Temperatur gewesen ist. Das ist eigentlich, so wünscht man sich das von Apple. Ne? Und deswegen kann ich sagen, du hast mich nach dem Favoriten gefragt. Ich würde mir Eve kaufen.
Aber das wäre übrigens auch noch so eine Frage jetzt, eine typische Streitfrage mit Blick auf Smart Home. Ich hatte immer mal in Oldenburg ein smartes Haus besucht, und da hat man mir ein iPhone in die Hand gedrückt und hat gesagt, damit kannst du es bedienen. Und dann gab es da irgendwie 20 Apps für 20 verschiedene Sachen, vom Staubsauger über den Wasserhahn, über den Kühlschrank und so weiter und so fort. Jetzt sagst du aber andererseits ja, die Apps sind ja mitunter auch herausragend, oder also einige nicht so toll, aber sie haben manchmal Ideen, die eben zum Beispiel Apple oder Google oder sonst wer in diesem generellen Interface nicht hat. Wärst du trotzdem für eine zentrale Schnittstelle, oder sagst du, das, so schlimm ist das in der Realität gar nicht, dass man einzelne Apps dann nutzen muss?
Naja, wodurch wird ein Haus oder etwas smart? Nicht dadurch, dass ich da jetzt mein iPhone aus der Tasche ziehe und da mit dem Finger wische, anstatt mal 3 Meter zu gehen und einen Regler zu drehen. Das ist nicht besonders smart. Smart wird es, wenn die Sensoren und die Aktoren miteinander agieren und wenn ich mich selber da nicht drum kümmern brauche. Ja, also wenn das Dachfenster zugeht, wenn es regnet, das ist smart. Und nicht, wenn ich eine Warnung aufs Handy kriege, es regnet, mach mal dein Dachfenster zu. Und insofern eine einheitliche Oberfläche ist für ein smartes Haus, ist es einfach verpflichtend. Es geht gar nicht anders. Mhm. Ne? Und da gibt es halt den Kampf der Systeme. Und wir als Apple-User neigen dazu, Apple zu vertrauen. Und wie gesagt, HomeKit ist noch eine Baustelle. Aber diese Eve-App zum Beispiel, die zeigt ja, dass da sehr viele Sachen angelegt sind, weil die können ja auch nichts anderes nutzen als andere. Es muss ja Apple erstmal hinterlegt haben. Bloß Apple selber, die App, die Apple dafür anbietet, die kann das halt noch nicht. Die ist halt so ein bisschen verstümmelt, will ich fast sagen, rudimentär. Und andere Apps können das einfach besser.
Also hoffen wir mal das Beste für die Zukunft, dass diese bei Apple die App, aber sicherlich auch generell im Bereich Smart Home die Steuer-Apps oder die generellen Interfaces, die Hersteller, die Betriebssystemhersteller entwickeln, dann noch besser werden. Ja, smart muss man übrigens auch sein, und da sei mir der kurze Werbehinweis gestattet, wenn man ein bestimmtes Spiel spielen möchte, nämlich das Spiel Sweet Transit. Und da ist heute Abend live ab 19 Uhr auf Twitch und YouTube Heise spielt ein Livestream noch angesetzt, das Anno für alle, die Züge lieben. Ich liebe auch Züge, ich werde mir das mit Sicherheit auch angucken. Obwohl es, glaube ich, ja, es sind nicht moderne Züge, aber gut, egal. Also auf jeden Fall sei es wärmstens empfohlen, dann heute Abend Heise spielt. Ja, Johannes, ich würde sagen, hier ist ein guter Zeitpunkt, vielleicht dann einfach mal einen Abschluss zu finden. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns so ein bisschen einzuführen in die Welt der smarten Thermostate und der Vor- und auch Nachteile. Ich denke, es ist auch klar geworden, wo die Nachteile sind und worauf man eben achten sollte. Und das ist ja eben besonders wichtig, weil Werbeversprechen gibt es viele, aber die Realität ist ja das, was die Leute da draußen interessiert. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten der Heise-Show, für die Beteiligung im Chat und auch generell. Nächste Woche gibt es wieder eine Heise-Show. Ich sage Tschüss, bis nächste Woche.
Ich auch.